Und dann lesen wir, aber der Mann entfernte sich betrübt oder traurig von Jesus, weil Jesus ihn aufgefordert hatte, alles aufzugeben, um Jesus selbst zu gewinnen. Dem Evangelisten Markus geht es in diesem ganzen Abschnitt der Kapitel 8 bis 10 darum, uns zu zeigen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und uns dann dafür zu gewinnen, Jesus auf seinem Weg zu folgen. Ein ganz wichtiges Wort in diesem Abschnitt ist das Wort Weg. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Wir sind heute in Kapitel 10, ab Vers 32, und da lesen wir ganz am Anfang schon, als sie auf dem Weg nach Jerusalem hinauf waren, ging Jesus voran. Auch letzte Woche war das Wort Weg in dem ersten Satz als so eine Art Markierung. Da lesen wir, als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen. Und dann am Ende von Kapitel 10, den Text schauen wir uns nächste Woche an, hören wir noch einmal davon, diesmal von einem Mann, der im Gegensatz zu diesem reichen Jüngling von letzter Woche tatsächlich bereit ist, Jesus auf seinem Weg zu folgen. Das Kapitel 10 endet mit den Worten: Im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen, also das ist Bartimäus, denn Jesus hatte ihn geheilt und er folgte Jesus auf seinem Weg, auf dem Weg. Das ist Kapitel 10, Vers 52. Also das ist das ganze Setting, in dem diese drei Abschnitte vor allem stehen, auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg. Und wir haben einen Abschnitt, wo jemand nicht bereit ist, Jesus auf dem Weg zu folgen, der reiche Jüngling. Wir haben einen, wo jemand bereit ist, Jesus zu folgen, nämlich Bartimäus. Und dann in der Mitte, und das ist unser heutiger Text, ein Abschnitt, der nochmal zeigt, was ist eigentlich dieser Weg? Wo geht Jesus denn hin? Was bedeutet es für Jesus, nach Jerusalem zu gehen? Und was bedeutet es für uns, Jesus auf diesem Weg zu folgen? Markus hat diese drei Geschichten bewusst so angeordnet und auch mit diesem Schlüsselwort Weg markiert, um uns deutlich zu machen, jeder von uns muss eine Entscheidung treffen. Folge ich Jesus auf seinem Weg oder gehe ich meinen eigenen Weg? Denn Jesus ruft jeden von uns auch heute noch, komm, folge mir nach. Ich möchte uns jetzt diesen Text lesen aus Markus 10, die Verse 32 bis 45. Als sie auf dem Weg nach Jerusalem hinauf waren, ging Jesus voran. Die Jünger waren sehr beunruhigt und die, die mitgingen, hatten Angst. Da nahm er die 12 noch einmal beiseite und machte ihnen klar, was mit ihnen geschehen werde. Passt auf, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die hohen Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Die werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Diese werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. Da traten die Zebedäus-Söhne Jakobus und Johannes an Jesus heran und sagten: Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie sagten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit rechts und links neben dir sitzen lässt. Doch Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken werde, und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werden muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte: Aus dem Kelch, den ich austrinken muss, werdet auch ihr trinken, und die Taufe, die mir bevorsteht, werdet ihr auch empfangen. Aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das ist schon entschieden. Die anderen 10 hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren ausspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Heute geht es also um die Frage, was bedeutet es, Jesus auf seinem Weg zu folgen? Damals konnte man Jesus ja im wahrsten Sinne des Wortes folgen, also mit ihm gehen, auf seinem Weg, mit ihm unterwegs sein. Aber schon damals war Nachfolge mehr als Jesus hinterherzulaufen. Schon damals bedeutete Nachfolge, von Jesus zu lernen, so wie ein Lehrling von seinem Meister. Manche von euch haben eine Berufsausbildung gemacht, wo sie genau das gemacht haben. Sie haben ihrem Meister zugesehen, wie hat er das gemacht? Und dann haben sie es ihm nachgemacht und so von ihm gelernt. Und sie haben auch Unterricht bekommen. Und so ist es auch bei Jesus. Man lernt von ihm, wenn man sein Jünger ist, wie ein Lehrling von seinem Meister. Einmal durch Unterweisung, durch Lehre, aber dann vor allem durch Nachahmung, durch Nachmachen, durch Abgucken. Und Jesus nachzufolgen ist ein Lebensstil. Es ist nicht eine Entscheidung, die wir irgendwann mal getroffen haben, sondern es prägt unser ganzes Leben. Und dazu gehört, dass wir mit Jesus Zeit verbringen und von ihm lernen. Heute nicht mehr leibhaftig und physisch, sondern wir haben Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir in seinem Wort der Bibel lesen und seine Worte zu uns reden hören. Das bedeutet auch, dass wir mit mehr und mehr so werden, wie Jesus ist, indem wir ihn uns zum Vorbild nehmen, ihn nachahmen. Und dann bedeutet es auch in der Praxis genau das zu tun, was auch Jesus tun würde in einer solchen Situation. Und der Kernelement dieses Lebensstils, dieser Nachahmung, dass Jesus uns hier nicht nur lehrt, sondern auch ganz praktisch vorlebt, ist in diesem Text die dienende Demut. Dienende Demut. Jesus nachzufolgen bedeutet, so wie er es getan hat, in Demut zu dienen. In den ersten Versen unseres Abschnitts, in den Versen 32 bis 34, sehen wir auf wunderbare Weise, wie Jesus diese dienende Demut selbst gelebt hat. Bei den Jüngern scheint es so zu sein, dass sie noch gar nicht so richtig begriffen haben, was Jesus da wirklich in Jerusalem erwartet. Jesus hatte mehrmals sein Leiden angekündigt und die Jünger haben jedes Mal mit Missverständnis und Unverständnis darauf reagiert. In Kapitel 8 hatte Jesus das erste Mal getan und Petrus versucht, Jesus von seinem Weg abzubringen. Und hat gesagt, nein, geh nicht zum Kreuz, es muss irgendwie einen anderen Weg geben. Und Jesus sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Und das zweite Mal, als Jesus sein Leiden ankündigt, unterhalten seine Jünger sich direkt im Anschluss darüber, wer von ihnen der Größte ist. Und auch hier sehen wir wieder eine ganz ähnliche Reaktion. Sie scheinen zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz sehen zu können oder sehen wollen zu können, was da Jesus erwartet. Und sie sind vielleicht oder sehr wahrscheinlich noch mit einer gewissen geistlichen Blindheit geschlagen, dass sie diesen Weg zum Kreuz noch nicht wirklich verstanden haben. Aber auf Jesus trifft all das nicht zu. Ganz und gar nicht. Jesus weiß ganz genau, was ihn in Jerusalem erwartet. Er geht nicht unwissend und nichts ahnend nach Jerusalem, wo er dann hinterhältig überrascht wird und plötzlich stirbt, sondern er beschreibt dreimal ganz bewusst, was ihn dort erwartet. An dieser Stelle sehen wir das sogar noch ausführlicher als bei den ersten zwei Leidensankündigungen. Er kennt genau das Drehbuch Gottes für sein eigenes Leben und für sein Sterben. Er weiß, dass ihn erwartet, dass er zum Tod verurteilt werden wird, den Römern zur Exekution übergeben wird, verspottet, angespuckt, ausgepeitscht und am Ende getötet werden wird. All das weiß Jesus und er geht trotzdem nach Jerusalem. Und zwar mit einer Entschlossenheit, die auf die anderen fast furchteinflößend wirkt. Wir sehen das in Vers 32, dass er den anderen voranging. Das ist das Bild, was wir vor Augen haben sollen. Jesus geht voran, er geht zielstrebig nach Jerusalem, fast schon als hätte er es eilig, an diesen Schicksalsort zu kommen. Und hier sehen wir Jesu unbeugsame Entschlossenheit, den Willen des Vaters auszuführen, die Berufung, die er bekommen hat als Messias, auszuleben. In Vers 45 sagt er, dass er gekommen ist, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Er ist gekommen mit einem Auftrag. Gott hatte ihm einen Auftrag, eine Sendung gegeben. Und diesen Auftrag, diese Mission hat der Vater dem Sohn gegeben, in die Welt zu gehen, die in der Sünde verloren ist, um sie von der Sünde zu erlösen. Und dafür war es notwendig, dass der Sohn Gottes als Mensch all das auf sich nehmen musste, was wir für unsere Sünden hätten ertragen müssen. Er nimmt unseren Platz ein. Er trägt für uns stellvertretend den Spott und die Schande, den Schmerz, sowohl den körperlichen als auch den seelischen des Kreuzes, damit wir es nicht tun müssen. Und er tut das als Sohn Gottes aus freien Stücken. Dieses Bild zeichnet uns Markus hier. Jesus geht zielstrebig nach Jerusalem, wohlwissend, was ihn erwartet, um seine Jünger und alle, die an ihn glauben, freizukaufen aus der Sünde und dem Tod. Denk mal über diese Demut nach, die Jesus hier zeigt. Was für eine Demut, dass er bereit ist, dem Vater bis aufs Äußerste gehorsam zu sein und ihm zu dienen. Was für eine Demut, dass der Sohn Gottes sich so sehr für uns erniedrigt hat und um uns zu dienen. Der König selbst wird zum Knecht. Diese Demut ist wirklich erstaunlich und eigentlich kaum in Worte zu fassen. Dann in dem nächsten Abschnitt in Vers 35, Vers 41, wird die Demut Jesu mit der Antidemut, habe ich das genannt, der Antidemut der Jünger in Kontrast gestellt. Diese Verse sollen uns ein bisschen erschrecken und sie sollen uns vielleicht auch wachrütteln, vielleicht auch beschämen darüber, dass wir oft alles andere sind als demütig. Dass wir so ganz anders sind als Jesus. Diese Verse beschreiben das für uns sündige Menschen sehr typische selbstsüchtige Streben nach Status, nach Rang, nach Privilegien. Und dadurch sind diese Verse wie ein dunkler Nachthimmel, auf dem der klare Stern der Demut Jesu noch viel heller leuchtet. Erst im Vergleich mit unserem Hochmut und unserer Selbstbezogenheit erkennen wir, wie anders Jesus ist, wie einzigartig Jesus ist in seiner Demut. Nachdem Jesus nämlich seinen Schicksalsweg zum Kreuz beschrieben hat und das Leiden, das ihn erwartet, fragen ihn seine engsten Vertrauten, seine vielleicht besten Freunde nicht: Meister, können wir irgendetwas für dich tun auf diesem Weg? Sondern sie fragen: Kannst du etwas für uns tun? Woraus deutlich wird, dass sie in diesem Moment immer noch vor allem an sich selbst denken. Sie denken nicht an Jesus, sie denken auch nicht an die Gemeinschaft der 12, zu der sie gehören, sondern diese beiden Jünger denken zuerst an sich in diesem Moment. Und wieder ist es erstaunlich, wie Jesus darauf antwortet. Jesus ist in einer bedrängten Lage. Er weiß, was ihm bevorsteht. Und er ist trotzdem bereit, etwas für sie zu tun. Sie fragen ihn: Kannst du etwas für uns tun? Und er sagt: Was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Und sie sagen: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit rechts und links neben dir sitzen lässt. Vielleicht haben sie erkannt, jetzt geht's in Richtung Jerusalem, und so weit haben sie schon das verstanden, dass dann wohl das messianische Zeitalter anbrechen würde. Vielleicht würde Jesus die Römer aus der Stadt werfen. Aber sie sahen: Okay, da kommt jetzt der Messias in seiner Herrlichkeit. Und sie haben in dem Moment nichts anderes im Sinn, als für sich die besten Plätze zu sichern. Vielleicht kann man sich das so vorstellen wie ein Thron, und sie sitzen dann zur rechten Hand, zur linken Hand Jesu, da wollen sie sitzen. Vielleicht ist es auch das Bild von einem Festmahl, von dem messianischen Festmahl, wo dann natürlich Jesus am vordersten, am wichtigsten Platz sitzt und sie dürfen direkt neben Jesus sitzen. Das ist ihre Vorstellung. Und sie wollen sich diese Ehrenplätze neben dem König sichern. Sie wollen dadurch, dass etwas von der Herrlichkeit und der Ehre Jesu auf sie abstrahlt und sie gesehen werden neben Jesus, sie wollen diese Ehre für sich selbst. Sie wollen diese Privilegien, die damit einhergehen. Sie wollen den Status. Aber Jesus hat all das nicht für sich selbst gesucht. Er hat in jedem Moment die Ehre des Vaters gesucht. Jesus strebte nicht nach Privilegien, er strebte nicht nach Macht, er strebte nicht nach Status für sich, sondern wir sehen, dass er beugt sich herab, um andere groß zu machen. Und sie hatten das scheinbar immer noch nicht begriffen, was Jesus damit meinte, als er sagte: Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und der Diener von allen sein. Auf ihre Bitte antwortet Jesus dann: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken werde, und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werden muss? Jesus erklärt hier, dass es einen Zusammenhang gibt, einen inneren Zusammenhang zwischen der Ehre, die er in der Herrlichkeit haben wird, und dem Leiden, das ihn vorher erwartet. Zu dieser Ehre, zu dieser Herrlichkeit geht er durch dieses Leiden hindurch. Es ist der Weg durch das Leiden hin in die Herrlichkeit. Und er wird dann aber in der Herrlichkeit auch hervorgehoben sein, in einer unteilbaren Ehre, weil nur er als der Messias den Kelch und die Taufe des Gerichtes Gottes ertragen wird. Das sind Bilder für das, was am Kreuz geschehen wird, dass Gottes Gericht über Jesus kommen wird, für einen Moment. Und die Antwort auf die Frage, könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken werde, und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werden muss, ist eigentlich nein. Das könnt ihr nicht. Aber die Jünger antworten, ohne auch nur darüber nachzudenken, was Jesus gemeint haben könnte, mit einem von sich selbst völlig überzeugten, ja, wir können es. Jesus macht dann aber deutlich, dass sie tatsächlich in einer gewissen Weise auch Anteil haben werden an dem Leiden Jesu, auch wenn sie es in einer anderen Weise nicht können. Das heißt, der Kelch und die Taufe, die Gottes Gericht über die Sünde der Menschen symbolisiert, das trägt Jesus ganz allein. Das Kreuz, diese messianische Berufung, die kann nur Jesus allein erfüllen. Und doch besteht, darauf macht Jesus da aufmerksam, eine Gemeinschaft, eine Bindung zwischen Jesus und seinen Jüngern, dass den Jüngern nicht nur seine Segnungen zugutekommen, sondern dass sie auch mit ihm leiden, vielleicht sogar bis in den Tod. Und wir lesen das zumindest von Jakobus, dass er in Apostelgeschichte 12 enthauptet wird. Da sehen wir, dass das, was Jesus hier sagt, tatsächlich auch wahr geworden ist. Und trotzdem, und auch darin sehen wir Jesus in seiner Demut und Unterordnung unter den Vater, sagt er, er hat nicht das Mandat, darüber zu bestimmen, wer rechts und links von ihm sitzen wird. Das obliegt dem Vater, das zu entscheiden. Und die anderen 10 Jünger geben in dieser Situation auch kein besonders gutes Bild ab. Es ist menschlich verständlich, dass sie ärgerlich sind, aber es offenbart zugleich auch, dass sie eigentlich aus demselben Holz geschnitzt sind wie Johannes und Jakobus und auch auf ihre eigene Position bedacht sind und sie auch bei der Platzvergabe nicht zu kurz kommen wollen und es ihnen genauso wichtig ist wie den anderen beiden. Also hier sehen wir in diesen Versen, sehen wir, dass Jesu Demut umso heller scheint im Kontrast zu unserer eigenen sündigen Selbstbezogenheit. Und dann in den letzten 4 Versen, ab Vers 42, ruft Jesus dann nochmal alle seine 12 Jünger zusammen. Und hier sehen wir dann Jesu dienende Demut im Kontrast zu dem Herrschaftsdenken derjenigen, die sich in der Welt für mächtig halten. Und er beantwortet dann auch hier die Frage, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Er sagt seinen Jüngern und uns, dass seine dienende Demut ein Vorbild für uns ist. Wir sollen uns nicht an dem orientieren, sagt er, wie es in der Welt ist, wo Größe dadurch bemessen wird, wie viele Diener man unter sich hat, wie sehr andere einem dienen, wie weit man oben steht, sondern wir sollen uns an Jesus orientieren, der uns gezeigt hat, dass wahre Größe daran bemessen wird, wie sehr man bereit ist, anderen in Demut zu dienen. Und hier sind nochmal diese wunderbaren Worte. Und besonders der letzte Vers, das ist wahrscheinlich der allerwichtigste Vers im ganzen Markus-Evangelium, weil er in so wenigen Worten so viel sagt. Jesus sagt dann, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll das nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das, was ein Diener oder einen Sklaven ausmacht, ist, dass er sein ganzes Handeln, sein ganzes Sinn, sein ganzes Streben auf die Interessen eines anderen, auf seinen Meister ausrichtet und nicht auf die eigenen Interessen. Ein Diener muss immer erst schauen, was braucht mein Herr, was braucht mein Meister, was brauchen die anderen und nicht zuerst, was brauche ich, wo sind meine Interessen. Und Jesus zeigt das auf wunderbare Weise in seinem Weg zum Kreuz, wo er sein Leben als ein Lösegeld hingibt für viele. Diese Idee vom Lösegeld, das steht für eine Befreiung durch Freikauf. Ein Sklave oder ein Kriegsgefangener konnte zu der damaligen Zeit durch ein Lösegeld freigekauft werden, erlöst werden. Und der Preis, den Jesus bezahlt hat, um unser Leben freizukaufen von dem Tod, war sein eigenes Leben. Er hat sein eigenes Leben als Einsatz gebracht, um uns freizukaufen von der Situation, in der wir waren, nämlich dass wir durch unsere Sünde dem Tod geweiht waren. Er war bereit, sich selbst hinzugeben, sich ganz aufzuopfern, um unseretwillen. Er hat seine eigenen Interessen ganz zurückgestellt und das für uns getan, was wir selber nicht tun konnten, aber so dringend nötig haben. Und genau da, in dem Kreuz, sehen wir in der Selbsthingabe Jesu, dass er der größte Diener von allen ist. Und nun ruft er uns auf, es ihm gleich zu tun und seinem Vorbild zu folgen. Wir haben vorhin schon diesen Vers aus dem ersten Johannesbrief gehört. Von dem Johannes, der hier noch nach Rang und Ehre strebt, lesen wir dann später, dass er doch noch dazu durchgedrungen ist, das zu verstehen, weil er dann schreibt, die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. Darin sehen wir die Liebe Jesu zu uns. So müssen auch wir bereit sein, für unsere Glaubensgeschwister das Leben zu geben. Das heißt, das, was Jesus für uns getan hat, wird uns zum Vorbild, wie wir einander miteinander umgehen sollen. Jesus hat sich für uns hingegeben und deshalb und in derselben Weise geben wir uns auch einander hin. Was also heißt es, Jesus nachzufolgen? Zuerst einmal bedeutet es, den Dienst, den Jesus getan hat, für uns anzunehmen. Den Dienst, den Jesus getan hat, anzunehmen. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen und uns zu erlösen. Das ist sein Dienst an uns. Und bei Jesus sehen wir Menschsein ohne Sünde, wie das aussieht. Und wenn wir Jesus anschauen, dann verstehen wir erst, wie sehr uns die Sünde entstellt hat und wie sehr wir ihn als unseren Erlöser tatsächlich brauchen. Aber in seine Nachfolge können wir erst treten oder nur treten, wenn wir tatsächlich diesen Dienst, den er erwiesen hat, für uns, indem wir ihn angenommen haben. Bevor Jesus unser Vorbild sein kann, müssen wir ihn als unseren Erlöser kennen und ihn unseren Erlöser sein lassen. Denn das, was uns davon abhält, anderen in Demut zu dienen, ist unser Stolz, ist unsere Selbstbezogenheit, ist unsere Sünde. Und dieses Sündenproblem, das muss Jesus erst aus dem Weg räumen, dass er uns die Sünde vergibt und uns ein neues Herz schenkt, bei dem wir dann bereit werden, mehr und mehr so zu sein wie Jesus. Aber wenn wir Jesus tatsächlich als unseren Erlöser kennengelernt und angenommen haben, dann geschieht etwas Wunderbares in unserem Leben. Durch unsere Verbindung mit Jesus und durch unsere Gemeinschaft mit ihm wollen wir mehr und mehr so werden, wie er ist. Unsere Herzen werden dafür empfänglich und weich dafür gemacht, dass wir diese dienende Demut nicht mehr als eine erbärmliche Schwäche sehen, sondern als eine herrliche Stärke. Wir sehen Jesus und was er getan hat am Kreuz, wie er sich für andere hingegeben hat, und wir lachen nicht darüber oder denken, was für eine Lebensverschwendung, sondern wir sehen das und denken, das ist wunderschön. Das möchte ich auch sein. Weil Jesus uns durch seine dienende Demut gerettet hat, erkennen wir darin Gottes Herrlichkeit, die uns anzieht. Und geht es dir nicht auch so, dass du so sein willst wie Jesus? Dass du dich hingezogen fühlst zu dem, wie Jesus ist. Zu dieser Freiheit, die dieser Mann hatte, die darin besteht, nicht mehr ständig an sich selbst zu denken und nach mehr und mehr für sich selbst zu streben, sondern die Freiheit, andere beschenken und bereichern zu können und ihnen dienen zu können. Aber woher kommt in unserem Leben diese Freiheit? Daher, dass wir uns von Jesus unendlich geliebt und angenommen wissen. Diese Liebe, die er uns am Kreuz gezeigt hat, diese Liebe macht uns frei. Ich muss nicht mehr auf dem Ehrenplatz sitzen oder stehen. Ich muss nicht die Leiter nach ganz oben klettern, um ganz oben zu stehen, der Erste und der Schönste und der Wichtigste und der Beste sein. Denn mein Wert hängt davon nicht ab, sondern von dem, was Jesus für mich getan hat. Demut bedeutet im Grunde nichts anderes als die Freiheit, sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen und dadurch andere mehr in den Blick nehmen zu können. C.S. Lewis hat das mal sinngemäß so gesagt: Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Demut ist keine Selbstabwertung. Oh, ich bin so schlecht und ich kann nichts und ich bin nichts wert und ich bin so ein armer Tropf und Das ist nicht Demut, sondern Demut ist Selbstvergessenheit. Das eigene Ego überhaupt nicht mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Man will nicht mehr über anderen stehen und man braucht sich auch nicht mehr ständig zu vergleichen mit anderen. Was haben die, was können die? Sondern man ist frei davon, weil man sich von Jesus geliebt weiß. Und dann stellt man das, was man hat und was man kann, uneigennützig in den Dienst anderer. Und das ist das Schöne, das ist die Art von Gemeinschaft, die Jesus sich vorstellt, wenn er sagt, bei euch soll es nicht so sein. Bei euch, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Jesus hat in diesem Moment schon die Gemeinschaft vor Augen, die aus seinem Tod und seiner Auferstehung resultiert. Und das muss doch der Himmel auf Erden sein, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein, wie Jesus sie hier beschreibt. Was Jesus hier sagt, ist relativ leicht zu verstehen, aber überhaupt nicht leicht umzusetzen. Und doch müssen wir auch versuchen, in die Umsetzung zu kommen, wenn wir nicht nur mit Worten, sondern auch wahrhaftig und im Leben Jesu Nachfolger sein wollen und ihm zunehmend ähnlicher werden wollen. Und hier sind noch drei kurze Gedanken, die uns vielleicht bei der Umsetzung helfen können, in die Fußstapfen Jesu mehr und mehr zu treten. Das erste, fang klein an. Denk nicht, dass du von heute auf morgen ein Diener in der Größe Jesu sein kannst. Manchmal nehmen wir uns am Anfang zu viel vor, vielleicht auch mit einem gewissen Übereifer, dass wir sagen, boah, jetzt habe ich das erkannt und jetzt will ich nur noch anderen Menschen dienen. Aber das kann uns manchmal auf die Füße fallen, weil wir unsere selbst gesteckten Ziele nicht erreichen und dann enttäuscht sind. Wichtig aber ist, dass du anfängst, dass du etwas tust, sodass du in die Umsetzung kommst. Auch wenn es ein kleiner Anfang ist, kann deine dienende Demut über die Zeit wachsen. Also fang klein an, überfordere dich nicht selbst. Das zweite ist, überliste dich selbst. Ich habe das neulich nochmal gelesen, etwas sehr Interessantes, nämlich, dass wir als Menschen dazu neigen, in einem bestimmten Moment eine gewisse Handlung für gut zu befinden und zu sagen, ja, das ist gut und das möchte ich dann auch später tun. Aber dann, wenn dieser Moment gekommen ist, uns doch ganz anders zumute ist und wir uns ganz anders entscheiden und dass es uns hilft, unser zukünftiges Ich schon im Vorfeld zu überlisten, indem man sich selber auf eine bestimmte Handlung für diesen Moment festlegt. Wenn zum Beispiel mal wieder irgendwann eine Mail kommt mit dem nächsten Termin für den Arbeitseinsatz hier in der Gemeinde und du denkst, Mensch, da könnte ich ja mitmachen, da könnte ich ja gut mithelfen, dann könntest du direkt zurückschreiben, ich bin dabei. Und wenn dann der Tag gekommen ist, dann ist es gar keine Frage mehr, ob du an diesem sonnigen Tag vielleicht lieber doch an den Strand fährst, weil du dich selbst schon im Vorfeld festgelegt hast und gesagt, ja, ich bin dabei. Und Wissenschaftler haben tatsächlich herausgefunden, dass diese Selbstfestlegung und diese Selbstbindung tatsächlich funktioniert und extrem effektiv ist. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte aus der griechischen Mythologie von Odysseus, der sich selbst an den Mast gebunden hat oder Mast binden ließ und dann seiner ganzen Crew geboten hat, ihre Ohren mit Wachs zu verschließen, weil er wusste, dass wenn sie in die Nähe dieser Sirenengesänge kommen, dass er all seine Vorsätze über Bord werfen würde, ihnen nicht zu folgen. Und deshalb hat er sich selbst gebunden, damit er dann in diesem Moment nicht etwas tut, was er eigentlich als nicht gut befindet. Also sei kreativ und fasse auch Vorsätze, konkrete Vorsätze, wie du anderen dienen kannst. Zum Beispiel, dass du sagst, ja, ich möchte eigentlich auch anderen Menschen durch Gastfreundschaft dienen. Und dann sagst du, gut, jeden dritten Sonntag im Monat koche ich etwas mehr und dann lade ich Leute zu mir nach Hause ein. Und du machst daraus eine Gewohnheit, die dir hilft, diesen Lebensstil, dieses Dienens auch umzusetzen. Und dann lerne als Teil einer Gemeinschaft. Das ist so wichtig, dass Jesus sagt, bei euch. Natürlich ist jeder der Jünger und auch jeder von uns erstmal konkret gemeint, aber er stellt uns auch in eine Gemeinschaft. Heutzutage spricht man ja manchmal von einer Learning Community, einer Lerngemeinschaft. Und das sind auch wir als Gemeinde. Und wir sind auch Teil dieser Gemeinde, weil wir alle von Jesus lernen wollen, so zu sein, wie er ist. Und dabei können und sollen wir uns auch gegenseitig unterstützen. Zum einen können wir uns von anderen inspirieren lassen, wenn wir sehen, wie sie demütig dienen, dass wir davon motiviert werden und sagen, hey Mensch, das will ich auch. Und das ist vielleicht dann nochmal sichtbarer als der Bibeltext, sondern wenn wir andere Menschen in Fleisch und Blut sehen, die auch Jesus nachfolgen, wie sie treu dienen, dann inspiriert uns das. Und zum anderen können wir uns auch ganz praktisch helfen. Ich muss gestehen, dass ich das manchmal so mache, wenn wir Farmsunder Buffet haben, dass ich dann zu Menschen gehe und sage, hey, könntest du nicht hier mit anpacken, die Tische aufzustellen und das mit aufzubauen? Und die meisten reagieren darauf sehr positiv und sagen, ja, klar, mache ich. Wir können uns gegenseitig helfen, indem wir uns sagen, wo auch eine Not ist, wo ein Dienst auch helfen wird. Also da können wir uns auch ganz, ganz praktisch helfen. Und es ist nicht verkehrt, wenn wir uns gegenseitig immer wieder auch auf liebevolle Weise daran erinnern, was für eine Art von Gemeinschaft wir sein wollen. Nämlich eine Art von Gemeinschaft, in der wir sagen, dienende Demut, das ist das, was uns alle auszeichnen soll. Das ist das, wonach wir alle streben. Also wir lernen das gemeinsam und mit der Hilfe voneinander. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute erneut gehört, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Zuerst bedeutet es, seinen Dienst am Kreuz für uns anzunehmen. Das ist das Allererste, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Aber dann auch, ihm auf dem Weg zum Kreuz als demütiger Diener zu folgen. Jesus ruft auch dich und mich heute auf. Zum einen, lass mich dein Diener sein. Lass mich dir diese Last, die du hast, abnehmen. Und dann, komm, folge mir nach. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für deine dienende Demut, die uns ja überwältigt, die uns ins Staunen versetzt, wenn wir daran denken, dass du als der König des Himmels auf die Erde gekommen bist und dich erniedrigt hast bis zum Tod am Kreuz. Du bist diesen Leidensweg gegangen, um uns zu dienen, um unser Lösegeld zu sein für unsere Sünden, damit wir freigekauft werden von der Schuld, die wir beim Vater hatten und selber nicht bezahlen konnten, sodass wir Vergebung der Sünden haben können und eine neue Beziehung mit Gott haben können und ewiges Leben haben können. Du hast dein Leben gegeben, damit wir leben können. Und wir bitten dich, dass diese Demut, die wir in dir sehen, nicht nur etwas ist, was wir bewundern, sondern etwas ist, was uns dazu bewegt, selber diese dienende Demut anzustreben. Schenk du es uns durch deinen Geist, dass wir diese große Sehnsucht haben, mehr zu sein, wie du bist. Dass wir unruhig sind und unzufrieden sind, da wo wir Stolz und Selbstbezogenheit und Herrischkeit gegen anderen in unseren Herzen entdecken. Dass wir nicht nachlassen in dem Streben danach, mehr und mehr so zu werden wie du. Du bist unser Erlöser, du bist unser wunderbares Vorbild und du rufst uns, dir nachzufolgen. Bitte schenk es uns, dass wir diesen Weg Tag für Tag mutig gehen. Amen.
Amen.
Ja, wir wollen jetzt noch zwei Lieder miteinander singen. Einmal ein Lied, wo wir nochmal dieses Geschenk, was Gott uns in Jesus gemacht hat, uns daran erinnern wollen, wenn Friede mit Gott. Und dann habt ihr noch so einen kleinen Zettel. Und da ist das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das kann unsere Antwort sein auf das, was wir heute gehört haben. Lasst uns gemeinsam singen.